Hallo Miri.
Hi Janett.
Na?
Ich habe eine Frage für dich.
Okay.
Und zwar geht direkt los. Du wirst nicht geschont. Und zwar hatte ich das gestern im Coaching mit einer Coachie. Würdest du sagen, dass du kreativ bist?
Auf jeden Fall.
Und kannst du das ausführen, was für dich Kreativität bedeutet?
Ich glaube vor allem, ich habe immer 150.000 Lösungen sofort parat, wenn irgendwas passiert. Also ich kann sehr gut abstrakt denken und ich habe auch eine bildhafte Vorstellung und ich glaube eine verbale Kreativität auch. Also ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Kreativität, aber ich mache das immer ganz gerne an so einem Bild von so einem Baum fest. Also wenn du mir so eine Frage reingibst, so in den Stamm quasi, dann macht es so Crash, Crash, Crash und überall kommen Äste raus und Möglichkeiten.
Ja, voll gut. Ja, weil wir hatten das Thema nämlich, dass sie gesagt hat, ja, ich bin ja überhaupt nicht kreativ. Und immer wenn ich irgendwie auf Instagram oder so Reels sehe, wo es dann heißt, hier ADHS und Superpower und wir sind alle so kreativ, dann fühlt sie sich immer komplett außen vor und zweifelt voll an sich, warum sie diese Superpower nicht mitbekommen hat. Und dann sind wir so ein bisschen da reingegangen und dann, du hast jetzt Vorarbeit geleistet, weil du halt wahrscheinlich auch schon dich damit auseinandergesetzt hast. Ich glaube, auch bei einem Retreat lag dieses Buch von Sophia mal da. Weißt du noch, dieses Kreativ dein Ding machen Buch?
Keine Ahnung gerade.
Weißt du nicht, okay.
Sophia, die Fotografin.
Genau, Sophia, die Fotografin, die hat es mal mitgebracht. Das Buch heißt Rick Rubin, Kreativ, die Kunst zu sein.
Und also nicht Sophia, die ein Buch geschrieben hat, sondern Sophia hatte dieses Buch mitgebracht.
Genau, die hatte das Buch dabei. Das ist so ein weißes, da ist einfach so ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte.
Ja, keine Ahnung.
Und also auch voll ästhetisch alles. Und auf jeden Fall war das, glaube ich, für mich so ein Turning Point, wo ich gedacht habe, ja stimmt, Kreativität muss man anders denken. Und gestern hatte die Coachie eben gesagt, nee, ich bin ja gar nicht kreativ, ich passe da gar nicht in dieses Bild rein, was irgendwie andere so von ADHS und Kreativität haben, weil, und dann Zitat, ne, ich kann ja gar nicht irgendwie aus nichts irgendwas ganz Tolles machen. Das war so ihr Gedanke, ne? Und ja, sie hat immer dieses Visuelle auch vor Augen gehabt, dieses, keine Ahnung, kriegst 3 Stöcke und irgendwie 5 Blätter und dann kannst du selbst daraus ein Kunstwerk bauen, ne? So, genau, dann sind wir da mal so ein bisschen tiefer reingegangen und das fand ich voll spannend, weil gerade die Art und Weise, wie wir denken oder wie wir nicht nur Lösungen, sondern auch Probleme uns erdenken können, ist ja durchaus auch Kreativität. Und da sind wir so ein bisschen drin, versackt, weil das total spannend einfach ist, erstmal herauszufinden, Kreativität ist gar nicht nur etwas, was andere als wow, das ist ja total cool, du bist ja so kreativ, wahrnehmen, sondern Kreativität bedeutet vor allem, dass dein Gehirn einfach ganz viele Möglichkeiten sieht oder sich bildet oder auch einfach in diese 1000 Wege, die du jetzt gerade so schön beschrieben hast, diese ganzen Ästchen so reingeht, diese Möglichkeiten. Und dass das eben auch sich blöd anfühlen kann, weil man zum Beispiel, wenn man viele Ängste hat oder so, dass man da einfach ganz viele Szenarien sich immer wieder öffnet, dass das auch eine Form von Kreativität sein kann. Das hatte sie halt noch nicht so auf dem Schirm. Und wir haben so herausgearbeitet, dass es eigentlich cool ist, dass sie diese Voraussetzung hat und dann eben mehr in dieses Spiel reinkommen kann, ne? Was wir Erwachsenen ja ganz schnell verlernt haben oder viele von uns. Ne?
Hast du ein Beispiel? Also was, wo sie dann sehen könnte, ja, stimmt, das ist ja bei mir so.
Also bei ihr war es tatsächlich ist dieses Angstthema oder diese Szenarien, was alles passieren kann und dieses 1 Million Möglichkeiten, was schiefgehen kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall gerade noch sehr präsent bei ihr, da arbeiten wir gerade dran. Aber auch in ihrem Alltag, ne? Also die ist selbstständig, hat auch, wie viele meiner Coaches, hat die Pferde und hat auch noch eine Pension. Also sind einfach viele Einsteller noch mit dabei. Das heißt, die muss ständig eigentlich auch im Alltag kurzfristig kreativ auf irgendwelche Anforderungen oder Problemchen reagieren können, um da um es wieder ins Laufen zu bringen. Und das ist auch eine Form von Kreativität, ne? Das ist jetzt ein Beispiel, wo wir so reingegangen sind. Und die gerade dieses sich nicht festlegen, sondern ganz viel, sie hat auch ganz viele Ideen für ihr Business und so, das ist ja auch eine Form von immer wieder neu denken, lernen wollen, so neue Wege ausprobieren.
Ja. Und die Nachteile des ADHS machen ja auch, dass wir diese Fähigkeit ständig trainieren. So, ich schließe mich aus. Okay, was mache ich jetzt? Das Auto geht aus, weil es keinen Sprit mehr hat. Okay, was mache ich jetzt? Also wir sind unser Leben lang ständig mit so Situationen konfrontiert, wo wir durch irgendwelche blöden Ereignisse einfach Lösungen finden müssen, ne?
Ja, genau, vor allem durch die Anforderungen, die uns eigentlich gar nicht liegen, ne?
Ja, absolut.
Ja, so was machen wir jetzt damit, genau. Ja, und da Genau, deshalb dachte ich, ich frage dich mal, was du, also ich halte dich auch für sehr kreativ und deshalb war ich mir schon sicher, dass du da eine Antwort findest, die jetzt nicht ist, nee, ich bin nicht kreativ. Genau, aber ich glaube, so geht's vielen.
Ja, und für unsere Hörerinnen, ne, also ich kannte die Frage vorher nicht, ne, wir besprechen uns immer ganz kurz vom Podcast, aber dann sagt Miri sowas wie, ich habe eine Frage an dich direkt am Anfang. Ja.
Genau. War also spontan.
Ja, ich habe auch noch ein echt schönes Coaching-Beispiel. Und zwar hatte ich eine Klientin jetzt letzte Woche, mit der wir noch ganz am Anfang von der Arbeit sind. Und der Wunsch war ganz stark. Ich merke so, dass mir alles durch die Finger rinnt. Ich funktioniere nicht mehr so gut. Ich brauche schnell Strategien, damit ich endlich Pausen mache, regeneriere, mich anders strukturiere. Also dieses, ich möchte wieder funktionieren, ist ja ganz häufig der Startpunkt für ein Coaching. Mhm. Und das Ding war nur, ich habe sehr schnell gemerkt, dass wir, wenn wir jetzt direkt in praktische Strategien und so gehen und einfach Tools, also der Wunsch nach so ganz schnell, gib mir irgendwas, dass es wieder funktioniert, ist halt am Anfang total groß. Aber darunter lagen halt so krasse Glaubenssätze, dass mir klar war, wenn wir da jetzt nicht dran gehen, dann kann ich hier die 30 tollsten Tools der Welt raushauen. Die werden alle torpediert werden von dem, was da drunter liegt. Und wir müssen da tief reingehen, damit es nachhaltig irgendeinen Erfolg hat. Und ich finde das total wichtig, das zu sagen und sich dessen bewusst zu sein. Das ist halt der Grund, warum irgendwie, ja, einfach nur Tools auf Social Media konsumieren oder so halt nicht funktioniert oder nur eine kurze Zeit lang funktioniert. Es ist immer ein höchst individueller Prozess und man muss häufig einfach an die tiefen Strukturen gehen.
Und das ist dieses Kurzzeitdopamin, ne? Ah, guck mal hier, 10 Tipps, wie ich mein Haus entrümpele. Genau. Das ist mein Ding. Das probiere ich jetzt aus. Oder wie ich meinen Haushalt führe oder wie mein Workflow jetzt sich verändert oder wie ich meinen Arbeitsplatz einrichte und so. Ne? Wir sind ja quasi die Zielgruppe für solche Tipps, weil wir immer denken, oh, schnell, schnell, das kann ich umsetzen, bin kurz begeistert, dann raste ich völlig aus und dann sitze ich vor dem Schrank und kriege den überhaupt nicht mehr eingeräumt, weil ich dachte, jetzt kann ich den natürlich einmal komplett ausräumen, diesen Schrank, statt irgendwie mir eine Schublade vorzunehmen.
Genau. Ja. Und etwas aufräumen oder entrümpeln ist tatsächlich auch häufig Thema im Coaching.
Tatsache. Erst das Äußere, dann das Innere. Ne? Ja, das war auch das, als ich angefangen habe mit den ADHS-Medikamenten, da dachte ich so, okay, ich habe mein Leben im Griff. Ne? Jetzt hat die richtig durchstanden. Ich weiß noch, ich habe wirklich über Monate habe ich wirklich versucht, alles so perfekt zu machen, wie ich das eigentlich halt immer haben wollte. Ja. So richtig so Pinterest-like, ne? Das ist so jede Schublade, jedes Regal, der Haushalt. Ich hatte wirklich so Tage, wann ich was mache und so. Das habe ich auch richtig lang zum ersten Mal in meinem Leben richtig lang so durchziehen können. Und Teile sind auch geblieben, aber vieles ist natürlich trotzdem, jetzt hat sich relativiert, ne, weil die Begeisterung nicht mehr da ist und weil ich merke, okay, es geht nicht nur um das äußere Chaos und dieses noch perfekter alles versuchen, ne, sondern halt ganz viel auch um dieses Innere, ja. Und zu dem Thema finde ich auch wichtig, diese neurobiologischen Grundlagen sind halt auch einfach nicht so, dass wir so diese Schnell-Schnell-Hacks umsetzen können, wenn wir gerade mittendrin in so einem Burnout stecken. Ne? Also viele kommen ja ins Coaching und sind dann wirklich gerade, sagen so, boah, ich merke einfach, das ist jetzt hier so ein Turning Point, ich muss was verändern und ich will das jetzt nicht nur quasi an der Oberfläche ein bisschen wieder glatt ziehen, sondern ich habe das Gefühl, ich muss richtig an diese, wie gesagt, das tiefen Strukturen dran. Und wenn man dann Hormone und so weiter, Neurotransmitter, wenn man das alles außen vor lässt und sozusagen nur, das ist, als wenn ich sage, ja, schlaf doch mehr und iss gesund, ne? Nimm doch Omega-3, die Klassiker. Ne? Also die Hoffnung ist ja, es ist nur ein Supplement, was ich mir bestellen muss. Und dann ist es quasi, ja, dann habe ich mein Leben voll im Griff und alles wird leichter, ne?
Ja.
Und so einfach
ist es halt nicht. Ich finde, das ist genauso wahr, wie es auch falsch ist, weil das ist ja wie so ein Puzzle, das du zusammensetzt, ne? Also es gehört vor allem für meine Klientinnen in Richtung Perimenopause und so gehören Nährstoffe, Hormone, bla bla, alles dazu, damit das Bild irgendwie vollständig wird. Aber genauso ist es halt komplett falsch, so wie du es gerade gesagt hast. So für sich genommen funktioniert das halt nicht.
Ja, ja. Wir hatten das auch in der Sisterhood einmal, dass die eine sagt, ja, ich versuche jetzt hier mit Matcha wegen Koffein und so und dann nehme ich noch das und das und irgendwie, ne, noch irgendwas von einer Heilpraktikerin. wo ich so kurz gesagt habe, okay, stopp. Ich finde es halt, also grundsätzlich ist es ja super, wenn man so Tipps hat, ne? Und klar, Koffein bringt natürlich auch kurzfristig immer wieder was, aber man muss trotzdem schauen, dass das hier gerade, also wir müssen A gucken, was ist jetzt evidenzbasiert wirklich ein Tipp, der tatsächlich was verändert, ne? Und weil man kann ja, wir wissen beide, man kann unendlich viel Geld für irgendwelche Sachen ausgeben, wo man gehört hat, dass es was bringt, ne? Und auf der anderen Seite muss man eben gucken, wenn man wirklich, ich sag mal, im Deep Shit steckt und das Nervensystem am Ende ist und man wirklich vielleicht sogar über ganz, ganz viele Jahre völlig sich heruntergewirtschaftet hat, was das Nervensystem angeht, dann hilft halt wirklich so ein Tipp nicht. Und dann helfen auch nicht drei Tipps, sondern dann muss man ganz radikal schauen, okay, wie kann man unter anderem mit medikamentöser Therapie da eben erstmal überhaupt eine Grundvoraussetzung schaffen, dass eine Veränderung möglich wird. Ne?
Ja, absolut. Du hattest irgendwie noch was eben in unserem Vorgespräch angedeutet, dass du bezüglich der Medikation noch irgendwas sagen wolltest.
Ja, genau. Das passt. Das ist der richtige Türöffner. Genau. Das war eine andere Coachie, die ich gerade im 1:1 Intensivcoaching habe, die immer sagt, ja, ich glaube, ich nerv dich schon damit, aber ich habe so viele Fragen. Und genau dafür ist halt dieses Intensivcoaching ja da. Ne? Die dürften mir halt irgendwie zu jeder Tags- und Nachtzeit auch WhatsApp schicken, damit ich, also ich beantworte die dann, wenn es mir passt und wenn ich die Ruhe dafür habe. Aber gerade mit diesen ganzen Themen, wie fühle ich mich gerade oder wenn man in diesem Prozess ist, jetzt fange ich auch an mit medikamentöser Therapie und so, da hat man so viele Fragen, die man irgendwie gefühlt ja auch in dem Moment loswerden muss, wenn man sie halt fühlt und auch irgendwie eingeordnet haben möchte. Und ich merke einfach, dass das in dieser, in dem Gesundheitssystem, da gibt es keine Kapazitäten für. Ne? Also man kann einfach ja häufig einfach Glück haben, wenn man überhaupt jemanden findet, der einen mit den ADHS-Medikamenten einstellt. Aber diese 1000 Rückfragen, die man hat und so, die kann man, selbst wenn man die gesammelt, dann für in 4 Wochen oder in 8 Wochen mitbringt, das ist einfach nur so ein kurzer Zeitslot, wo ganz viel einfach, das merke ich jetzt, wie denn diesen Coaching einfach gar nicht Raum bekommt, ne, obwohl das so wichtig ist. Ne? Also wo ich dann rausbekommen habe, okay, sie trinkt immer noch morgens Red Bull, bevor sie irgendwas anderes trinkt oder isst. Ne? Das kann zum Beispiel dann natürlich, ist vielleicht nicht die beste Voraussetzung zu prüfen, ob das Medikament wirkt, wie es wirkt. Ne? Oder wenn man halt nur einen Joghurt isst und dann einfach erst abends wieder was isst. Das ist einfach, das sind so eigentlich super elementar wichtige Sachen. Und wenn man dann eben von einer Ärztin zum Beispiel das Feedback bekommt, ja, dann ist es die falsche Dosis oder so, obwohl gar nicht die Grundvoraussetzung geschaffen wurde, dass das Medikament wirken kann. Das ist einfach schwierig und auch natürlich frustrierend für die Person, die es eigentlich ja versucht. Ne?
Absolut. Ich finde dieses, was ist da eigentlich noch, ist immer in diesen ganzen Coaching-Prozessen ein super krasses Element. Und nur durch diesen 360-Grad-Blick kriegst du das auch raus. Also ich kann mich zum Beispiel super gut noch an einen Fall erinnern, wo es auch um so mit Social Media versacken ging und erst ganz viel, also nach zig Fragezyklen kam raus, Moment mal, zu diesem Zeitpunkt am Tag ist halt jeder andere Raum in der Wohnung blockiert, also es hatte was mit Einrichtung zu tun, hatte was mit Partner zu tun und der Grund, ein anderes Verhalten einzuüben, ist halt super schwierig, wenn du im gleichen Habitat bist. Also es ist total wichtig, das zu verändern. Und da bin ich manchmal immer noch überrascht oder dass dann, wenn man so viel dann fragt und dann was ganz, ein ganz anderes Element rauskommt, was ausschlaggebend ist. Und es ist genau das, was du jetzt mit diesem Beispiel auch sagst. Ne? Du musst wirklich in alle Richtungen fragen, damit nicht irgendein super wichtiges Detail, das aber noch nicht als solches für denjenigen selber klar ist und für dich natürlich auch nicht, weil du kennst die Lebensumstände nicht, dir irgendwie flöten geht. Das ist super wichtig.
Hast du so Beispielfragen, wie du bohrst? Also ich hätte zum Beispiel sowas wie, ich frage eigentlich immer, wenn es bergab geht, sage ich immer, wo stehst du gerade in deinem Zyklus? So, und dann kommt entweder raus, okay, Zyklus ist gar nicht vorhanden oder unregelmäßig oder ja, nach dem Eisprung vor der Periode, ne, klassisch so PMS oder PMDS-Phase und so weiter, dass man dann so ein bisschen einordnet, dann frage ich auch immer, hast du genug gegessen, getrunken? Also wirklich so diese Grundbedürfnisse, ne? Wie viel schläfst du? Wie schläfst du? Das ist ja auch manchmal nicht unwichtig, so Schlafhygiene und so. Hast du auch Fragen?
Also ich frage möglichst sehr weit offen. Mhm. Und eine Lieblingsfrage ist zum Beispiel, ist das wirklich so? Und wenn ich so ganz krass analytische Menschen vor mir habe, die auch echt keinen Bock haben, jetzt irgendwie mir das weitschweifig zu erklären, Und ich bekomme halt dadurch sehr knappe, zigmal selber schon durchdachte Antworten. Das passiert halt auch. Und dann nehme ich manchmal den Trick, dass ich sage, pass mal auf, ich bin jetzt eine Regisseurin, die einen Film drehen möchte. Und ich bin ein bisschen dumm. So, du musst mir das jetzt so erklären, dass ich nur mit deinen Worten das morgen mit meinen Schauspielern nachdrehen könnte. Und du musst es mir leider sehr ausführlich erklären, weil ich kann das nicht anders verstehen. Und wenn, also das ist eine Hürde, dass ein analytischer Typ sich auf sowas überhaupt einlässt. Aber wenn, hat man dadurch einen super Effekt. Weil du ein ganz tolles Bild bekommst und dann kommt noch eine Umkehrfrage, dass wir zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte als Regisseurin jetzt dies und das in diesem Bild verändern. Wie sehe das aus? Und da entstehen recht große Sprünge durch manchmal.
Cool, das Tool kann ich noch nicht. Das klingt auf jeden Fall, klingt spannend. Kann ich mir gut vorstellen, dass das was bringt, dass das so viel freilegt, was man sonst, so Details halt auch, ne, die man einfach sonst nicht auf dem Schirm hat.
Es ist aus meiner großen Toolkiste, meiner nun frisch abgeschlossenen Ausbildung gewesen.
Yay, darf man jetzt schon gratulieren?
Ja, also den praktischen Teil habe ich bestanden. Und also da coachen mussten wir halt vor beiden Ausbildungsleitern coachen. Das wurde in meinem Fall auch mit Video aufgezeichnet und danach gab es halt ein großes Feedback. Und ich habe jetzt gestern meine Abschlussarbeit eingereicht. Und wenn die durch ist, dann ist auch endlich das heiß ersehnte deutsche und internationale Zertifikat da.
Wow, herzlichen
Yay.
Glückwunsch. Und fällt dann eine Last ab und wie war das Abgeben?
Also, das mit der Last ist leider so ein bisschen nicht so wie im Kino gewesen. Also, ich habe wirklich gestern abgegeben und ich habe dazu etwas ganz Positives und etwas Semi-Positives zu erzählen. Ich fange mit dem Semi an. Also, es war jetzt gestern nicht so, dass ich das abgeschickt habe und gedacht habe, yeah, ich bin die Königin der Welt, sondern ich war richtig abgefuckt. So richtig. Also, ich habe mich die letzten Tage da so durchgequält, weil, also, wir dürfen diese schriftliche Ausarbeitung, also es geht um alle Elemente, die wir gelernt haben. Ich habe hier, keine Ahnung, es sind über 4 Ordner stehen mit Tools und Techniken und so. Und zu jedem inhaltlichen Themenpunkt gibt es zig Fragen. Und diese ganzen dürfen wir im Team bearbeiten. Ich habe das mit 2 anderen gemacht. Und das hat extremst geholfen und das führt zu, was war gut daran? Also es war halt ein Teamworking, wir haben uns das aufgeteilt, gegenseitig Korrektur gelesen und so. Das war alles überhaupt kein Problem. Aber der letzte Teil ist eben, dass du das nochmal für dich durchgehst und es gibt auch sehr, sehr viele persönliche Fragen, also wie du das in deinem eigenen Leben erlebt hast oder wie du das mit einem Coachee erlebt hast und das musst du halt komplett selber machen. Und das ist so ähnlich, wie wir unsere erste Podcast-Staffel hinterher bearbeiten mussten. Ich kenne das alles in- und auswendig und ich muss es mir nochmal angucken und das auch noch alleine.
Ja.
Es war schrecklich. Ich
Oh
hatte zum
Gott.
Glück irgendwie so einen Termindruck, so einen leichten, weil mein Ausbildungsleiter gesagt hat, ich fahre dann und dann in Urlaub. Wenn du es mir vorher schickst, dann mache ich es noch fertig, bevor ich in Urlaub bin. Deshalb war es mir super wichtig, es jetzt abzugeben. Und ich habe ja tatsächlich meinen Termin gehalten. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich habe dir letzte Woche gesagt, aber ich habe es echt gemacht.
Aber das finde ich voll schlau, weil du hast ja quasi eine Fake-Deadline erstellt und es gäbe ja noch eine Deadline.
Ja, genau, das ist richtig. Also
Sehr schlau.
grundsätzlich ist das die erste große Arbeit in meinem Leben. Also es gab sowas natürlich wie Magisterarbeit. Ich bin so alt, dass das damals noch Magisterarbeit hieß. Oder so, die ich komplett ohne eine Nachtschicht geschrieben habe. Die
Wow.
ich geschrieben habe, ohne dass mein Haushalt verkommt oder ich ein sozial nicht verträgliches Wesen werde. Und das fand ich echt geil. Also ich habe das mega gut hinbekommen und das liegt, glaube ich, an mehreren Faktoren. Also das eine war natürlich durch die Gruppe Bodydoubling. Dann habe ich aber auch ganz häufig den Ort verändert. Also ich habe, es war jetzt so heiß die ganze Zeit, ne? Hier bei uns im Hof, das ist so eine Terrasse, ich wohne ja in der Innenstadt, es ist relativ kühl. Also ich habe da ganz viel draußen gearbeitet, ich habe bei meinem Freund gearbeitet, ich habe an mehreren Abenden im Freibad gearbeitet. Also weil mein Freund schwimmt total gerne und auch lange und dann habe ich gesagt, ich komme mit und ich bin da wirklich hin mit meinem Laptop. Und es war total gut, weil das ist ja so eine rauschige Kulisse und eine sehr entspannte Atmosphäre. Und zwischendurch war ich auch so adrenalinig unterwegs und da so, bam, 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 du musst es fertig kriegen. Und da hat es total geholfen, dass die alle so entspannt um mich rum waren.
Ja.
Also genug Reiz, um sich zu konzentrieren. Und dieses häufige Wechseln, ach, ich habe bei den Pferden auch einen Teil geschrieben, das hat richtig gut getan.
Und im Freibad, hast du dann Kopfhörer getragen oder wie hast du das gemacht?
Nee, tatsächlich fand ich das gut, dieses Rauschige.
Okay.
Also dieses Plätschern, dann irgendwelche Fetzen von Unterhaltung, diese Wassergeräusche.
Ja.
Aber also ich hätte auch Kopfhörer anziehen können, aber fand ich gut. Ach, im Zug habe ich auch gearbeitet. Also so, ganz, ganz verschieden. Und das hat echt geholfen.
Cool. Das klingt gut.
Danke.
Ganz neue Lebenserfahrung. Guck mal, und dann weißt du, dass du das jetzt auch kannst.
Ja, tatsächlich.
Schön.
Schön. Danach bin ich sofort, also nach meiner praktischen Prüfung, die ist in Hamburg gewesen, bin ich in den Zug gestiegen und bin zu einem Robbie Williams Konzert gefahren.
Ja, das habe ich gesehen bei Instagram.
Ja, das war ziemlich cool. Ich hatte das tatsächlich mir eigentlich nicht so eng geplant, aber es war voll gut, weil ich da wirklich, keine Ahnung, 2 Wochen am Stück nur diese Arbeit geschrieben habe, mich für die Prüfung vorbereitet war, wirklich fertig war und aber ja, eigentlich wusste, ich muss noch weiterschreiben und ich hätte mir normalerweise das da nicht gegönnt. Mein Bruder hat halt gefragt, ob ich mitkomme. Es war voll gut, weil es so ein Break war. Das ist noch ein weiteres Learning, ne? Dass irgendwann auf der Strecke, das war so ungefähr bei 2/3, echt einen Break reinhauen. Das hat wirklich geholfen, durchzuhalten.
Der dich auch einmal rausbringt, sozusagen.
Absolut, ja.
Ja. Ja.
Cool. Wenn ich einfach weiterlabere.
Ja, unbedingt. Ich will wissen, weil, also Robbie Williams, ich glaube, also du, ich weiß, dass du ihm schon lange folgst, weil du immer mal was über ihn geteilt hast oder von ihm geteilt hast, weil der ja jetzt auch rausgefunden hat, dass er auch neurodivergent ist.
Ja, genau.
Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
Ja, total gerne. Also Robbie Williams hat, in den Liedern merkt man das nur so ein bisschen verklausuliert, wo es auch so um Sucht und sowas geht, also Komorbiditäten. Aber der hat ja auch Illustrationen und Kunst und die beschäftigen sich explizit mit ADHS und was das Gehirn so alles sagt. Und witzigerweise war auch auf den Screens hinter ihm total viele seiner eigenen Illustrationen, arbeitet auch ganz viel mit Sätzen und so. Be My Dopamine war zum Beispiel auch einer davon. Und ich fand es total schön zu sehen. Ich war letztes Jahr auch auf einem Konzert von ihm. Ich fand, vergangenes Jahr konnte man sehen, dass er manchmal echt Schiss hat vor diesen ganzen Leuten, die da stehen. Und darüber schreibt er halt auch in seinen Illus und so, dass egal wie viele tausend Leute ihm dazu jubeln, ihm das manchmal wahnsinnige Angst macht.
Mhm.
Und ich merke immer, wie es Menschen auf der Bühne geht. Und das ist manchmal auch echt nicht so schön, weil ich dann nicht einfach Publikum sein kann. So.
Ja.
Also das war letztes Jahr bei ihm noch so, dass ich das sprang so. Manchmal war er voll da und manchmal dachte ich, scheiße, ich sehe die Panik in deinen Augen. Aber was wirklich kaum auszuhalten für mich war ein Take That-Konzert von diesen anderen, ne? Also Gary Barlow und dieser Mark und Howard oder wie die heißen.
Mhm.
Und oder George, keine Ahnung.
Da war er dabei?
Da war er nicht dabei, das war ein anderes Konzert. Aber dieses Konzert konnte ich gar nicht genießen, weil Gary Barlow, okay, der funktioniert, aber man merkt, es ist auch bestimmt nicht besonders angenehm, mit dem zu arbeiten. Aber die anderen beiden, das war wirklich wie so kleine Äffchen, die da ihren Job machen und die völlig fertig sind. Und ich fand es unerträglich tatsächlich.
Nochmal, ja.
Aber Menschen, mit denen ich da war, haben es gar nicht gemerkt. Ne? Ich bin für sowas halt sensitiv.
Ja.
Aber umso mehr hat es mich halt gefreut, wie dieser Robbie Williams diesmal da stand und wie geil der das gemacht hat. Der war völlig bei sich, der war total klar, der hatte keinen Schiss. Das war wunderschön.
Das klingt so richtig nach Heilung und so.
Ja, schon irgendwie. Es wird bei ihm auch wellig sein, ne? Aber gerade ist halt so.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass der jetzt, also gerade ist noch Fußball-WM, sie ist vorbei, wenn ihr das hört, aber in 4 Tagen ist das Abschlussspiel und da wird er performen, tatsächlich.
Mhm.
Und ja, ich glaube, das ist nochmal krasser. Musste ich sehr dran denken, ob ihm das dann Angst macht oder ob er es abrockt, wahrscheinlich beides, keine Ahnung.
Ja, vor allem ist bei sowas ja krass, dass die Leute, die da sind, nicht unbedingt dann für ihn kommen, sondern die kommen ja für Fußball und er ist quasi der Act, der dazwischen kommt, ne? Also bei so einem Robbie Williams Konzert geht man davon aus, dass alle Robbie Williams mögen.
Genau.
Ja. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich muss ein bisschen an die Fortbildung denken, die ich mal gegeben habe, wo es zum ersten Mal so war, dass mich jemand gebucht hat, der das Thema spannend fand, aber wo ich sicher war, dass die meisten da jetzt nicht in mein Thema gekommen wären.
Ah, ja.
Das ist ja so ein Shift dann, weil da musst du Leute überzeugen von dir oder von deinem Thema, von beidem, ohne dass die vorher überhaupt vielleicht damit in Berührung gekommen sind. Ich meine, Robbie Williams kennen die meisten, aber trotzdem.
Ja, weil er ist ja zum Beispiel in den USA gar nicht bekannt, deshalb lebt er ja da auch so mit seiner Frau und ich glaube, das ist dann schon mal nochmal eine andere Nummer, auf jeden Fall. Damit wird er bekannt sein.
Auf Deutsch, scheiße, wo will er dann hinziehen?
Ja, genau. Schön. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auch langsam Richtung Urlaub unterwegs. Also, wie ich so höre, ja, WM geht zu Ende. Bei uns ist so gerade WM völlig irrelevant. Mhm. Aber Schule und Kindergarten sind wir so in den letzten Zügen. Und ich merke auch, wie urlaubsreif wir alle sind. Und das ist ja auch so der große Übergang dann wieder für neurodivergente Menschen, noch ein bisschen anstrengender, finde ich. Wir haben jetzt auch noch einen Geburtstag, der gerade bei Kindern dann ja nochmal dieses, ne, ich werde jetzt größer und dann ist eine neue Zahl total wichtig, wenn die so klein sind. Und habe da nochmal auch im Zuge des Coachings mit einer drüber gesprochen, wie krass Ferien eigentlich für ADHSlerinnen sein können. Gerade wenn man, also klar, kann auch ADHS noch mit einer Rolle spielen, aber wenn man diese Routinen verliert, gerade auch in so einer Familienstruktur, das kann für einen Moment, finde ich, immer sehr entspannend sein, dass man, ach ja, man muss ja nicht, aber es kann auch echt reizvoll sein im negativen Sinne, wenn man erstmal so völlig rausbricht, ne, und erstmal so sich finden muss in dieser neuen Phase, und es sind ja wirklich viele Wochen.
Ja, es ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe auch eine Coachie, die eigentlich schon fertig ist. Also ich arbeite ja immer in langen, langen Blöcken, damit ein Prozess fertig ist, und die sich auch wegen der Prüfung und der Strukturlosigkeit durch den Urlaub davor gemeldet hat. Also es ist absolutes Thema, total.
Ja.
Und mit Kindern, also mit kleinen Kindern, wie du das bei dir ist, eher nochmal viel, viel mehr. Hast du da so Dinge, die für dich und deine Familie auf jeden Fall eine Erleichterung bringen?
Ja, also ich habe gestern Abend beim ins Bett bringen, habe ich einem Kind versprochen, dass ich, wenn wir wegfahren, also woanders sind, dass ich dann auch wirklich nicht arbeite. Und habe dabei gemerkt, dass ich mir das eigentlich selber gerade verspreche. Weil es mich total, also ich liebe ja meine Arbeit, ne? Ich bin wirklich, wenn ich schon weiß, okay, jetzt darfst du irgendwie ein paar Wochen nicht oder jetzt findet nichts statt oder so, dann will ich zumindest irgendwie was bei Instagram machen oder sowas, weil ich das einfach total gerne mache und weil mir das auch voll viel gibt. Und mich macht das immer noch so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl so, willst du eigentlich nicht? Und trotzdem, ich habe jetzt dieses Jahr wieder gemerkt, als ich es ausgesprochen habe, freue ich mich so sehr drauf, mir diese Erlaubnis zu geben selber, als Selbstständige zu sagen, nein, gar nichts. Ne? Ich muss nichts machen. Und dann öffnet mir das ja die Möglichkeit, einfach wirklich da zu sein, wo ich gerade bin. Und das macht es halt für alle leichter, wenn ich nicht mit dem Kopf halt gerade ganz woanders noch bin. Ne?
Also du meinst, nicht irgendwie Aufgaben in einen strukturlosen Tag reinhauen, sondern in den Flow kommen.
Genau, also dass ich auch wirklich, also in diese, oft ist man ja so zerrissen, ne, als Mama, dieses, ich will hier sein und ich will das richtig mit dir machen, aber gleichzeitig weiß ich auch schon, was ich noch machen muss. dieses Ding. Genau. Und dass man da so back to the roots, einfach wirklich Grundbedürfnisse, wann essen wir, was haben wir heute für ein schönes Tagesziel? So, das sind ja Sachen, die schon anstrengend sein können, je nachdem, wie so die Stimmung, wie der Vibe ist in der Familie. Und das, dass ich dafür einfach all meine Kraft dann eben einsetzen kann, wirklich dann präsent zu sein, da zu sein, mir Dinge zu überlegen, so proaktiv und nicht nur ja so den Aufgaben hinterher zu laufen. Ne? Da freue ich mich richtig doll drauf. Und das macht also gefühlt einen Riesenunterschied auch im Miteinander so als Familie, ne? Wenn nicht eben ständig irgendwie der Staffelstab überreicht wird, wie das halt sonst im Alltag so ist.
Ja, absolut.
Genau. Da freue ich mich voll drauf.
Fahrt ihr weg oder bleibt ihr zu Hause in der Freizeit?
Wir fahren zweimal weg sogar. Wir fahren einmal kurz, weil die Ferien sich so komisch überschneiden, zu meiner Freundin Laura und ihrer Familie. Genau, in den Norden, an die Elbe.
Ja, schön.
Und da, sie ist Reittherapeutin, die hat ja die Lichtpferde. Und genau, da sind das, wir als
das
Familie.
Das ist eine Lernplattform, ne? Also sie hat ja die Lichtpferde, klingt jetzt so, genau, als Fabelwesen in Lauras Garten stehen, was auch irgendwie stimmt.
Ja. Genau. Ja, sie hat, stimmt auch. Sie hat das ein oder andere Fabelwesen dabei. Aber genau, Laura ist eine unfassbar coole Frau, die kann irgendwie auch so viele Sachen, wo ich manchmal denke, Laura, du weißt gar nicht, wie viele Qualifizierungen du alle hast. Aber sie ist eigentlich hauptberuflich Reittherapeutin und hat eben, Lichtpferde ist eben ihre Marke sozusagen. Und hat da Reittherapiepferde am Hof stehen und lebt da mit ihrer Familie. Und ist halt für unsere Familie einfach ultra schön, weil wir da Tür auf, alle Kinder raus. Ne? Die haben jetzt alle ein Alter, wo man auch einfach sagen kann, okay, die sind da irgendwo. Und wenn's, okay. Entweder wenn es ganz laut wird oder wenn es ganz leise wird, gehen wir gucken. Und da ist natürlich so ein Bauernhof einfach perfekt. Ne? Alle am Fahrrad dabei und das sind einfach schöne Tage, die wir da haben. Es ist auch immer wild, ne, mit vier kleinen Jungs. Aber man kämpft ja die gleichen Kämpfe. Ja. Das macht die Sache auf jeden Fall ein bisschen leichter, weil man einfach, also ich glaube, für uns wäre es viel schwerer, zu einer Familie zu fahren, wo irgendwie Neurodivergenz so ein Fachwort ist, mit dem man noch nie in Berührung gekommen ist. Und so kann man halt sich gegenseitig abfangen oder auch irgendwie vorarbeiten, mitarbeiten oder teilweise auch einfach entzerren, wenn man was sieht, weil man schon weiß, wo der Hase läuft, genau.
Ich habe ein witziges Laura-Detail zum Podcast, bevor du mit Ziel 2 weitermachst. Mhm. Und also ich kenne Laura auch über unsere Pferdesachen und so. Und sie schrieb mir so, diejenige Person, mit der ich gerade höre, also sie hat das gesagt, wer es ist, aber ich will es jetzt mal so verklausulieren, die sagt, sie wird irre darüber, dass ihr in Staffel 1 und du die ganze Zeit was von deinem Urlaub, wo du gerade bist, Janet, erzählst, aber nie sagst, wo du bist. Kannst du mir bitte für diese Person sagen, wo du da bist? Das war jetzt hier in Italien. Für alle, denen das genauso war. Es war in Italien, in Norditalien. Das fand ich sehr, sehr, sehr witzig.
Ja, man muss immer die Details, man muss immer den Kontext wissen, damit man sich das besser vorstellen kann. Vielleicht will man da ja auch mal hin. Ja, genau. Genau, und mit Laura ist einfach immer cool. Also selbst wenn wir total stressige Tage manchmal dazwischen haben, wenn dann die Kids irgendwie am Rad drehen oder so, man guckt sich an und man weiß, okay, we got this. Ja. Und wenn nicht, irgendwann werden sie schlafen. Sie werden irgendwann schlafen. Genau.
Und was machen wir noch als Zweite?
Genau, und als Zweites fahren wir noch in die Berge. Das haben wir zum zweiten Mal schon geplant. Was haben wir letzten Sommer zum ersten Mal gemacht? Ich konnte es mir vorher gar nicht vorstellen, weil ich dachte, boah, dann schleppen wir da die Kinder teilweise noch, weil die dann irgendwie vielleicht doch, also vor allem das kleine Kind dann sagt, nee, ich kann aber doch nicht mehr oder ich will nicht mehr. Und letztes Jahr haben wir es gewagt und es war einfach der Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht, weil wir irgendwie jeden Tag eine Action hatten. Also wir haben immer nur ein Ziel gehabt, irgendwo mit der Gondel hoch und dann gibt es halt so viele Möglichkeiten mittlerweile, ne? So hier so, ich kenne sie, diese Kugelbahnen, wenn die da so oben, kannst du eine Holzkugel kaufen oder so eine Scheibe. Und nee, dann
ich gar nicht.
Startet das irgendwo oben am Berg und dann lässt du halt rollen. Und die Kinder, also dann wie so Stationen, weißt du? Und wenn die Kugel irgendwo ankommt, dann läufst du wieder ein Stück mit der Kugel in der Hand und dann kannst du sie wieder in die nächste Station.
Genial.
Genial. Ich kann dir sagen, wir rennen unseren Kindern hinterher. Wirklich, also es war mir vorher nicht klar, wie cool das für die ist und es verläuft sich auch. Also selbst wenn natürlich jetzt ganz viele in die Berge fahren, weil Sommerferien sind, es verläuft sich trotzdem. Man muss dann mal einen Moment warten, eine kleine Pause machen oder halt irgendwie einen Schritt schneller gehen und dann hat man wieder den Weg für sich. Also richtig cool. Und mittlerweile, jetzt haben auch beide ein großes Mountainbike. Wir können richtig mit denen auch ein paar Kilometer abrocken, da mal so ein bisschen so kleine Trails fahren. Mhm. Ja, genau. Ja, wir machen es manchmal so, dass wir nur 3 Fahrräder vom Auto nehmen und einer dann quasi vorfährt, also nach unten fährt und dann irgendwo wieder einsammelt, damit wir nicht irgendwie alles wieder zurück müssen. Ne?
Ah, ja.
Also wir nehmen meistens dann die Berge von oben nach unten eher, also nach oben. Und oder es sind halt nur so kleine Besteigungen, sag ich jetzt mal, wo wir schon wissen, dass das ist das Wichtigste halt, dass du halt weißt, man kann immer irgendwie einfachen Plan B annehmen, wenn irgendwie die Stimmung kippt oder sowas. Und das ist so, so wichtig. Und da, ich glaube, das ist auch das Learning schlechthin für uns als Eltern gewesen, dass wir gemerkt haben, wir müssen uns komplett von dem verabschieden, was wir dachten, wie man Urlaub mit Kindern macht oder wie so Hollywood-mäßig so die Familie ist zusammen unterwegs. Ne? Ja. So immer dieses gemütliche Frühstück, danach ganz in Ruhe zum Strand, danach ganz in Ruhe das. Und dann spielen die da und dann lesen wir in der Zeit, weißt du, sowas, egal was man sich überlegt hat, davon halt voll Abstand nehmen, weil manchmal ist es halt das Beste, wenn man sogar sich trennt, ne, obwohl man im Familienurlaub ist, dass man sagt, okay, du nimmst den, ich nehme den, wir sehen uns da. Oder wirklich einer sagt, ach komm, ich fahre mit den Jungs jetzt irgendwie nochmal dahin und meistens ist das dann mein Mann und ich sag, boah, ich bleib jetzt einfach mal hier und hab so eine kleine Auszeit für mich, damit es halt für mich auch ein bisschen erholsamer wird. Und da, also wenn das jetzt jemand hört und sagt, okay, immer Chaos für uns als Familie, ne, man muss einfach echt anders Urlaub, anders denken lernen und dieses, wir erleben etwas zusammen. Das hat gestern eine bei mir unter eine Story geschrieben. Da habe ich geschrieben, so, was sind denn eure Tipps so für Urlaub als noch beginnende Familie? Und da hat sie geschrieben, wir machen Erlebnisse zusammen und nicht Erholung. Und das fand ich auch voll den guten Gedanken, weil sie sagte, also es hat für mich, macht das sehr viel Sinn, weil man denkt immer, ja, wir wollen ja auch hier, es ist auch für uns Urlaub. Und das haben wir früher auch dann mal so gedacht, so, wir müssen uns auch erholen als Eltern. Ja, du bist aber mit den Kindern einfach nur woanders. So, du hast halt die ganzen Aufgaben bleiben halt natürlich gleich. Und deshalb darf man da voll von Abstand nehmen, dass man irgendwie A, immer die Erholung so an erste Stelle setzt, sondern man darf echt so zusammen Abenteuer erleben und man kann dann so kleine Inseln sich auch gegenseitig schaffen, wenn man halt zu zweit unterwegs ist und dann sich auch mal abwechselt, ne? Ja, das ist auch mein Plan mit Laura jetzt übrigens. Die Kinder in Situationen, wo die kurz mit den Papas unterwegs sind, werden wir wieder rennen und uns die Pferde schnappen.
Da freue ich mich schon auf Fotos von
euch. Ja, genau. Ja, du wolltest gerade was sagen.
Ja, ich wollte nur sagen, also ich kann da nur den Ausblick geben, dass es halt sich komplett verändert, weil sobald die Kinder halt Teenager sind, ne? Also bei mir geht es jetzt eher darum, wie kriege ich das Kind von A nach B? Also die geht wieder zur Reitausbildung nach Dänemark und deshalb werde ich wahrscheinlich nochmal hoch und runter düsen und Urlaub machen wir meistens so im Team, also mit einer Freundin, die einen gleichaltrigen Sohn hat und zum Glück verstehen die beiden sich inzwischen, als die klein waren, haben die sich gehasst. Wir haben zweimal angefangen, aufgenommen, damals Urlaub zu machen und es war so, dass wir wirklich komplett immer unterschiedlich die Tage machen wollten, weil die Kinder sich überhaupt nicht verstanden haben. Das war wirklich schrecklich, aber irgendwann haben wir es dann noch, dann haben wir uns Jahre auch ohne Kinder getroffen und jetzt aber, seit die frühe Teenies sind, verstehen die sich richtig gut und also folgen sich auch auf ihren Social-Media-Profilen und tauschen sich da aus, also snappen jeden Tag. Die wohnen also auch nicht am gleichen Ort und also das ist mega schön, weil sich das dann auch für gemeinsame Urlaube ganz gut ergibt, aber mein Kind ist halt, die wird 18 im Herbst, ne? Also die möchte vor allem gerne irgendwie mit ihren Freundinnen was machen und ich finde das dann ganz schön, dass die einfach viel hier sind. Also ich erlaube viel, dass hier einfach Übernachtungsgäste kommen oder so, weil ich sie dann halt auch hier habe und ihre Freundin auch und so ich halt mehr von ihrem Leben mitbekomme. Also das verschiebt sich halt schon sehr, was dann da so Phase ist.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist echt, also mir hilft total dieser Gedanke, dass, also A, dass die Zeiten sich halt eh immer wieder ändern, ne? So auch je älter die werden. Ich höre jetzt auch schon immer, boah, genießt das, dass die mit euch mitfahren und so, ne? Weil das ist ja auch nicht mehr so lang oder ne, dann haben die keinen Bock mehr, dann wollen die irgendwie mit 14, 15 schon irgendwie mit Freunden in den Urlaub fahren. Und das ist jetzt, wird jetzt schon langsam präsenter auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite denke ich auch immer, dieses Einbeziehen und also dieses, worauf ist euch, wonach ist euch heute, das versuchen wir auf jeden Fall noch doller zu machen und dann eben auch flexibel zu sein, wenn dieser Plan nicht aussieht wie Bilderbuch, sondern halt, ja, dann macht ihr das halt und dann mache ich mit dem das oder ne, dann bleibe ich hier oder wenn du lieber nochmal Fahrrad fahren willst, dann fahre ich mit dir Fahrrad und so. Und das tut allen total gut, weil man dann sich was zu erzählen hat abends. Ne? Man ist nicht einfach nur angenervt voneinander, weil man den ganzen Tag zusammen verbracht hat, sondern ist echt, also da, ich glaube, das ist so für uns eigentlich der wichtigste Grundgedanke. So bezieht die Kinder ein, aber macht es halt auch nicht, also macht es flexibler als vielleicht auf den ersten Blick möglich. Ne? Ja. Ich kenne auch eine, die fahren jetzt immer in zwei verschiedenen, also die eine fährt, glaube ich, die war beim Coaching, beim Retreat war die damals dabei, weißt du noch? Die hat erzählt, dass sie mit einem Kind mit der Bahn fährt und der Papa fährt mit dem anderen Kind mit dem Auto, weil diese Autofahrten das Stressige waren.
Ah, okay. Ja.
Also fand ich auch schlau.
Es ist eigentlich wie bei allen Sachen, verabschieden von gesellschaftlichen Konventionen und überlegen, was ist wirklich das Einfachste und Beste für uns.
Ja.
Also das ist das ganze Rezept.
Das ist so einfach. Das ist doch nur ein Supplement. Das ist nur ein Gedanke, den ihr mitnehmen müsst. Boah, da habe ich noch ein. Ich weiß, du hast am Ende noch gleich was zum Abschluss, aber ich habe noch einen Gedanke. Ich habe bei Instagram, dafür ist es ja manchmal wirklich gut, habe ich irgendwie zwei Spiele entdeckt, unabhängig voneinander. Das erste Spiel war Fakt oder Meinung mit den Kindern spielen. Weil häufig ja nur Meinung gesagt wird und kein Fakt und die Kinder dann entscheiden können, ist das jetzt ein Fakt oder eine Meinung? Und das haben wir halt irgendwie ein paar Tage am Stück gespielt. Das fanden die Kinder so cool.
Ist das einfach ein Gedanke oder ist das ein physisches Spiel, was ich anfange?
Nein, das ist ein Gedanke. Also sag ich mal, deine Hose sieht doof aus. Ist das Fakt oder Meinung? So, und das schult halt voll dieses Auseinanderhalten von, muss ich mir Sorgen machen? Muss ich was dran ändern? Gut. Oder ist es einfach nur eine Meinung und damit überhaupt nicht so wichtig für mich und mein weiteres Leben, ne? Und das hat man ja ständig, ob jetzt Kindergarten, Schule, ne, ist, dann wird irgendwas gesagt oder man bekommt irgendwas mit. Und wenn man dann einfach als Gegenfrage kurz stellt, ja, Fakt oder Meinung, und dann diese Einordnung kommt, dann erleichtert das auf jeden Fall schon mal was, finde ich. Also das kann man echt schon mit kleinen Kindern, kann man das richtig gut spielen. Und Stichwort Urlaub. Kannst du noch? Kann ich schnell?
Ja, ich muss noch mal einen Gedanken machen. Entschuldigung, man wird sehr laut.
Genau. Das andere Spiel ist halt auch mega für die Urlaubszeit. Das ist das Leider zum Glück-Spiel. Und zwar ist es ein Leider regnet es heute. Und dann müssen die Kinder halt das zum Glück daraus bauen. Leider regnet es heute. Zum Glück gibt es hier, keine Ahnung, ein Eiscafé. Yeah. Oder zum Glück sind wir deshalb ins Schwimmbad gefahren oder sowas. Ne? Und das lässt sich auch auf alles münzen. Ne? Also leider stehen wir im Stau. Zum Glück haben wir keinen Unfall gebaut. Ja. Man kann das auch auf so negative Sachen, kann man das münzen. Und das ist auch richtig cool. Also kann ich sehr empfehlen.
Ein Spiel zur Kritikfähigkeit oder Auseinanderhalten von sowas. Und ein Spiel für das Positive. Meine Güte.
Aber ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge.
Jetzt ganz schnell mein Drop, ist nur noch ein, zwei Sätze, weil wir gerade bei Kritikfähigkeit und so sind. Ich habe in der letzten Folge so erzählt, dass ich so gerne Bachelor-Zeug gucke zum Ablenken. Mhm. Stimmt immer noch, aber ich will unbedingt dazu sagen, dass ich das Format höchst kritisch trotzdem angucke, das absolut furchtbar vom Frauenbild her finde, schon alleine das Setting, ne? Also der Mann und die Frauen, die sich da drum bewerben. Ich sehe das absolut nicht unkritisch und es war mir einfach wichtig, das zu sagen, weil ich es ansonsten völlig unfeministisch finden würde.
Ja.
Also, das war das, was ich noch ganz schnell irgendwo
einwerfen wollte. Du bist reingesprochen.
Aber hast du noch was, Miri, oder kommt?
Nein.
Okay, dann kommt jetzt der absolute Cliffhanger, weil ich bin mega stolz da drauf und ich weiß, du findest auch super. Also, wir haben schon ewig, ich habe es dir noch nicht erzählt, ich habe die ganze Zeit
mir
auf die Zunge gebissen und das war echt schwierig. Also, wir haben schon hinter den Kulissen ewig darüber gesprochen, wie wir Coaching Menschen mit weniger finanziellen Mitteln zugänglich machen können. Mhm. Denn Coaching ist teuer, ist halt einfach so. Ist wertvoll, aber es kostet halt echt viel Geld und viele Menschen können sich das nicht leisten. Und wir haben überlegt, ob wir das über irgendwelche Plattformen machen oder so. Das ist auch, es muss halt irgendwie einfach abrechenbar sein, also Spendenquittung ausstellen. Wir haben schon über Vereinsgründung geredet, aber wir haben auch beide ADHS und solche bürokratischen und administrativen Dinge sind nun wirklich nicht unsere Stärke.
Ja.
So, und jetzt kommt's mir. Ich habe letztes Jahr eine Frau kennengelernt über so einen redaktionellen Background, die mir damals schon erzählt hat, dass sie einen Verein hat. Mhm. Und dieser Verein hat auch einen sehr, sehr persönlichen Hintergrund, erzähle ich, wenn alles in Tüten ist, aber es geht halt darum, Lernorte für besondere Personen zu schaffen. Mhm. Und jetzt bekam ich so einen Newsletter von ihr, weil sie macht auch ganz viel so künstlerisch-kulturelles und dann stand auch wieder dieser Verein da mit drin und dann macht es so bling und ich dachte, vielleicht können wir mit denen zusammenarbeiten, damit wir Menschen mit schwierigen finanziellen Verhältnissen auch Zugang zu Coaching ermöglichen können. Mhm. Also habe ich sie angeschrieben und gesagt, das ist die Idee. Wir fragen dann natürlich auch bei all unseren Coaches, die es bezahlen können, ob sie einen kleinen solidarischen Beitrag auch für andere geben können. Wir könnten auch Firmen ansprechen und so weiter. Aber könnten wir über euch die Spenden einsammeln und dann auch über euch Coaching für Leute mit wenig finanziellen Mitteln zugänglich machen? Und sie hat gesagt, Ich habe richtig Bock da drauf. Denn mein persönlicher Background, den ich dann mal erzähle, der ist gerade für neurodivergente Menschen, ist mir das wichtig. Und ich wollte dieses Jahr sowieso auch etwas machen für Menschen mit schwierigen finanziellen Verhältnissen.
Ach, krass.
Und nächste Woche treffen wir uns und wir machen einen Vertrag. Und ich habe ihr sofort gesagt, dass ich mit dir arbeite und ich möchte nicht der Flaschenhals sein, falls es einschlägt wie die Bombe. Aber wir haben da wirklich fett was in Aussicht, dass wir das hinbekommen können.
Ja, und es geht ja, also wenn ich an Politik gerade denke, wird alles nur noch schlimmer, um es jetzt nicht hier schwarz zu malen, aber ja, da ist das ja also mega cool. Ja. Also jetzt muss ich alles wissen, aber ich glaube, wir müssen die Folge vorher beenden.
Ja, also das Ding ist, natürlich ist jetzt erstmal nichts im Topf. Also wir müssen das erstmal generieren, aber deshalb droppe ich es auch hier. Also wenn ihr es hört und wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, das gerne sowas unterstützen möchte, wir können über diesen Verein Spendenquittungen möglich machen. Wenn du selber dich in die Richtung engagieren willst, meldet euch. Das kann richtig, richtig gut werden.
Cool. Oh, mega. Ja, ich freue mich. Ja. Und so beenden wir Staffel 2.
Wie das genau funktioniert.
Wahnsinn. Ja, cool, Janett.
Ja.
Machen wir den Sack zu. Staffel 2 hat richtig Spaß gemacht.
Genau. Finde ich
auch.
Und
wir machen weiter.
Ihr müsst jetzt leider wieder ein bisschen warten, bis wir Staffel 3 fertig haben, aber ihr wisst, im Hintergrund